Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Gültekin Alkoyak
und Alef Arman. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Hände der Hoffnung, Vermächtnis der türkischen Völker und Highlights der türkischen Küche. Anschließend gibt es türkische Musik. Und nun die Nachrichten.
Der syrische Präsident Ahmed al-Sharaa hat die Rolle von Türkei bei der Aufhebung der US-Sanktionen gegen Syrien hervorgehoben. Präsident Recep Tayyip Erdogan haben gegenüber den USA vermittelt und sich für ein Ende der Sanktionen eingesetzt. In einem Interview mit Al-Jazeera erklärte al-Sharaa, Erdogan habe sich bei der US-Regierung und Präsident Donald Trump für die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien eingesetzt und dazu beigetragen, Trump von diesem Schritt zu überzeugen. Al-Sharaa sagte, Präsident Erdogan hat gegenüber den USA und Präsident Trump vermittelt, um die gegen Syrien verhängten Sanktionen aufheben zu lassen. Damals war der CISA Act, der Syrien erheblich einschränkte, noch in Kraft. Diese Sanktionen waren wegen der Verbrechen des früheren Regimes verhängt worden. Es ergab jedoch keinen Sinn, dass das syrische Volk, das sich vom gestürzten Regime befreit hatte, weiterhin unter diesen Sanktionen leiden musste. Durch die Initiativen Saudi-Arabiens und Türkei wurde Präsident Trump überzeugt und hob die Sanktionen im Rahmen des CISA Act auf.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will Medienberichten zufolge die Forderung von US-Präsident Donald Trump zurückweisen, die israelischen Streitkräfte aus den besetzten Gebieten im Gazastreifen sowie aus Teilen Südsyriens und des Süden Libanons abzuziehen. Wie der israelische Sender Kanal 13 berichtete, informierte Netanyahu das Kabinett vor seiner Abreise in die USA darüber, dass Washington einen Rückzug der israelischen Armee aus den besetzten Gebieten in Syrien, im Libanon und im Gazastreifen fordere. Dem Bericht zufolge sagte Netanyahu zu den Kabinettsmitgliedern, ich werde mich entschieden dagegen stellen und Nein sagen. Gleichzeitig habe die israelische Regierung grundsätzlich dem Einsatz einer internationalen Stabilitätstruppe, kurz ISF, im Gazastreifen zugestimmt, den Trump als Teil eines Rückzugsszenarios vorgeschlagen haben soll. Quellen von Kanal 13 zufolge hält die israelische Regierung an der Position fest, dass sich die israelischen Streitkräfte nicht von der sogenannten gelben Linie zurückziehen werde, solange die Hamas nicht vollständig entwaffnet und aus dem Gazastreifen verdrängt sei. Nach Angaben derselben Quelle umfasst die ISF derzeit lediglich rund 200 Vertreter aus Ländern, die als israelfreundlich gelten, darunter Uganda und Marokko. Das israelische Kabinett habe zudem beschlossen, der ISF im Rahmen des Gesetzes über die Immunität internationaler Organisationen Immunität zu gewähren. Die Truppe solle ausschließlich in Gebieten außerhalb der von der israelischen Armee kontrollierten Zonen und in enger Abstimmung mit den israelischen Streitkräften operieren. Ein israelischer Regierungsvertreter erklärte, die Einreise jedes einzelnen ISF-Kontingents müsse jeweils vom Ministerpräsidenten sowie vom Verteidigungs- und Außenminister genehmigt werden. Israel werde nur Staaten zulassen, mit denen Friedensabkommen bestehen und die keine internationalen Schritte gegen Israel oder dessen Vertreter unterstützen.
Iran steht nach Angaben des Außenministers weiterhin mit den USA in indirektem Kontakt. Die Voraussetzungen für Verhandlungen seien jedoch derzeit nicht gegeben, da Washington mit seinem militärischen Vorgehen die diplomatischen Bemühungen untergraben habe. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Esmail Bakaei erklärte im Gespräch mit dem österreichischen Sender ORF, die Verteidigung der iranischen Souveränität, der territorialen Integrität und der Bevölkerung habe derzeit Vorrang vor möglichen Gesprächen. Wir tauschen weiterhin Botschaften aus, unsere Priorität liegt derzeit jedoch auf der Verteidigung der Souveränität Irans, sagte Bakaei. Zugleich warf der Außenamtssprecher den USA vor, mit ihren jüngsten Luftangriffen die Grundlage für diplomatische Verhandlungen zerstört zu haben. Die Angriffe bezeichnete er als einen völkerrechtswidrigen Krieg, der gegen die bisherigen Verständigungen zwischen Teheran und Washington verstoßen habe.
Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabih Fahmy, hat US-Präsident Donald Trump aufgefordert, die Politik Israels gegenüber den Palästinensern einzudämmen. Andernfalls stehe der Nahe Osten vor einem explosiven Moment. Fahmy erklärte, die Region habe angesichts der festgefahrenen Lage in der Palästina-Frage und der unverantwortlichen Eskalation einen äußerst gefährlichen Punkt erreicht. Er forderte Trump auf, die extremistischen Bestrebungen der israelischen Regierung einzudämmen, den Ausbau völkerrechtswidriger israelischer Siedlungen zu stoppen, die Gaza-Friedensinitiative 2025 zu unterstützen und der israelischen Angriffe im besetzten Westjordanland zu beenden. Zugleich sprach sich Fahmy für eine rasche Rückkehr zu den Verständigungen und Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran aus.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Syrien wird sich trotz des anhaltenden regionalen Konflikts mit Israel nicht militärisch in den Nachbarstaat Libanon einmischen. Das erklärte der syrische Präsident Ahmed al-Sharaa in einem Interview mit Al-Jazeera. Al-Sharaa betonte, syrische Truppen würden die Grenze zum Libanon nicht überschreiten. Zugleich erklärte er, Damaskus verfüge über mehrere nicht militärische Karten, um Beirut bei der Bewältigung seiner Herausforderungen zu unterstützen. Der syrische Präsident warnte zudem, eine Destabilisierung des Libanon könne auf Syrien übergreifen. Gleichzeitig unterstrich er, dass Waffen außerhalb der Kontrolle des Staates eine Gefahr für die gesamte Region darstellten. Al-Sharaa erklärte weiter, die libanesische Regierung müsse die alleinige Kontrolle über die Strafverfolgung, den Waffenbesitz sowie Entscheidung über Krieg und Frieden behalten.
Irans Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben 6 Handelsschiffe vor einer Durchfahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormuz gestoppt. Die Garden erklärten laut der ihnen nahestehenden Agentur TASSIM, sie setzten die Kontrolle über ein 240.000 Quadratkilometer großes Gebiet im Persischen Golf und in der Straße von Hormuz durch. Diese Fläche entspricht etwa 2/3 des deutschen Staatsgebiets. Kein Schiff könne passieren, ohne die iranischen Vorschriften einzuhalten, hieß es. Versuche des US-Militärs, den Kurs von Schiffen zu ändern, würden mit einer entschlossenen Reaktion und Warnschüssen beantwortet. Als Folge seien die betroffenen Schiffe gezwungen, umzukehren. Irans Außenamtssprecher Ismail Baghaei erklärte laut dem englischsprachigen Staatssender Press TV, es gebe keine Veränderung der Verkehrslage in der Straße von Hormuz. Der Sprecher verwies auf bilaterale Gespräche mit Vertretern Omans, dessen Territorialgewässer einen Teil der internationalen Schifffahrtsroute umfassen. Der Streit um die Durchfahrtsrechte auf einer Schlüsselroute für Öl, Gas und Düngemittel gilt als ein wesentlicher Auslöser für die jüngste Eskalation im militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat die russische Marine angewiesen, auf Versuche zur Beschlagnahmung russischer Schiffe entschlossen zu reagieren. Wie der Kreml mitteilte, traf Putin anlässlich des Tages der russischen Marine in St. Petersburg mit hochrangigen Militärvertretern zusammen. Dabei informierten ihn der Oberbefehlshaber der russischen Marine, Admiral Alexander Moseyev, sowie die Flottenkommandeure über die aktuelle Einsatzlage und laufende Operationen. In seiner Ansprache erklärte Putin, es gebe Versuche, die russische Flotte einschließlich der Handelsflotte zu beeinträchtigen. Böswillige Akteure versuchen Einfluss auf unsere Flotte zu nehmen, darunter auch auf die Handelsflotte. In solchen Fällen muss Piraterie im Einklang mit dem internationalen Seerecht aber entschlossen bekämpft werden. Ich hoffe, dass die entsprechenden Maßnahmen wirksam sein werden, sagte Putin. Zugleich betonte der russische Präsident, Russland werde auf Bedrohungen gegen die Exklave Kaliningrad reagieren. Die Sicherheit des Gebiets Kaliningrad wird allen mit verfügbaren Mitteln Russlands gewährleistet, erklärte er. Putin kündigte zudem an, die Modernisierung der russischen Marine fortzusetzen und ihre Schiffe mit modernen Waffensystemen auszustatten. Die Marine spiele eine entscheidende Rolle innerhalb der nuklearen Triade Russlands. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sagte Putin, Einheiten der russischen Marine, Infanterie seien weiterhin an den Kämpfen beteiligt und hätten in diesem Jahr mehr als 20 Ortschaften eingenommen. Außerdem behauptete Putin, die westlichen Gebiete der Ukraine seien dem Land einst vom sowjetischen Staatschef Josef Stalin zugesprochen worden und würden früher oder später an ihre früheren Staaten zurückfallen. Diese Gebiete gehörten Polen, Ungarn und Rumänien. Früher oder später wird sich die Geschichte an diesem Punkt wieder zurückrechnen, sagte er. Weiter erklärte Putin, Russland sei einst der einzige Garant für die territoriale Integrität der Ukraine gewesen. Kiew habe sich jedoch dafür entschieden, Russland als Gegner zu betrachten.
Mehr als 325.000 Menschen wegen verheerenden Waldbränden in Südeuropa auf der Flucht. Ein verheerender Feuerfront breitet sich in Südeuropa aus und hat in Frankreich und Spanien historische Waldbrände ausgelöst. Mehr als 325.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Im Südwesten Frankreich hat sich erstmals eine sogenannte Feuerwolke gebildet. Sie erzeugt eigene und unberechenbare Winde und Blitze und treibt die Flammen in Richtung des Großraums Bordeaux. Eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius droht, die Lage weiter zu verschärfen. Bei den Bränden kamen bislang 2 französische Feuerwehrleute sowie ein Einwohner in Spanien ums Leben. Auch Italien ist von der Krise betroffen. Dort brachte die Küstenwache rund 400 Touristen auf dem Seeweg in Sicherheit.
Und nun zum Sport. Die türkische Frauenvolleyball-Nationalmannschaft hat Brasilien in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Macau mit 3:1 besiegt und sich damit zum zweiten Mal den Titel in der Volleyball Nations League gesichert. Mit dem Erfolg in der East Asian Games Dome revanchierte sich Türkei für die Niederlage gegen Brasilien im Spiel um die Bronzemedaille bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris. Für Nationaltrainer Daniele Santarelli ist es seit 2023 bereits die 3. Goldmedaille mit der türkischen Auswahl. Präsident Recep Tayyip Erdogan gratulierte den Volleyballerinnen telefonisch und würdigte ihren historischen Erfolg sowie den Stolz, den sie Türkei bereitet hätten. Mit dem Titelgewinn untermauerte die türkische Nationalmannschaft ihre Spitzenstellung im internationalen Frauenvolleyball.
Meine Damen und Herren, bevor es weitergeht mit Musik, möchten wir kurz eine Durchsage machen. Aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 29. Juli zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr UTC zu Sendeunterbrechungen kommen. Unsere Sendungen können Sie in dieser Zeit weiterhin störungsfrei über Satellit und im Internet hören. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit den Sendungen der deutschen Redaktion.
Meine Damen und Herren, musikalisch geht es jetzt weiter, und zwar mit Grup Suple.
Mücevher. Bana sormuyor şu yalnız dünyamda neler oluyor.
Ende der Hoffnung.
Almosensteine und Brot am Haken. Die Eleganz der stillen Güte. Eleganz liegt manchmal nicht in einem prachtvollen Palast, sondern verborgen in der Vertiefung eines Steins in der abgelegenen Ecke einer Moschee in einem Stadtviertel. Güte erreicht ihre Vollendung erst dann, wenn sie unsichtbar bleibt. Auf dieser Geografie lautet die Devise: Lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte gibt. Nicht nur ein Ratschlag geblieben, der von Mund zu Mund geht, sie wurde in Marmor gemeißelt und hat sich in eine soziale Ästhetik und ein stillschweigendes Einverständnis verwandelt. Heute sprechen wir über die leiseste, geheimnisvollste, intimste und vielleicht edelste sowie würdevollste Form der Güte. Über jene wundersamen Orte, an denen der Empfänger nicht beschämt und der Schenkende nicht hochmütig ist. Die Sadakesteine, also Almosensteine, und ihr heutiges Echo, die Tradition des Brots am Haken, also Askeda Ekmek. Wenn Sie bereit sind, beginnt nun unsere Reise zum Gipfel der Höflichkeit, zum Geheimnis jener stillen Güte. Stellen Sie sich Istanbul, Üsküdar oder die Stadt der Derwische Bursa vor Jahrhunderten vor. Um Mitternacht, wenn sich die Bewohner des Stadtviertels zurückgezogen haben, nähert sich im Schutz der Dunkelheit lautlos ein Schatten einer Säule. Diese Säule ist ein meist 2 Meter hoher Sadaka-Stein, also Almosenstein, aus Marmor, dessen Spitze wie eine Schale ausgehöhlt ist. Dieser Schatten erwartet weder Applaus noch Dankbarkeit. Er legt einige Silbermünzen, die sogenannten Aktien, in diese Vertiefung und verschwindet, seine Identität entledigt, in der Dunkelheit der Nacht. Diese Steine sind die Siegel für den Wert, den unsere Zivilisation der Menschenwürde beimaß. Es war bekannt, dass es allein in Istanbul, in Üsküdar, Doğancılar, in Eyüp oder in Süleymaniye einst über 160 Sadaka-Steine gab. Das Besondere an diesem System lag darin, dass das Geld in diesem Stein manchmal tagelang, ja wochenlang, unberührt blieb. Ein wirklich Bedürftiger kam ebenfalls zu einer Zeit, in der niemand sonst da war, und streckte seine Hand in die Vertiefung. Doch er nahm nur so viel heraus, wie er für seinen täglichen Bedarf benötigte, das Geld für ein Brot oder einen Teller Essen. Den Rest ließ er für einen anderen zurück, der vielleicht noch bedürftiger war als er selbst. Historiker berichten voller Staunen von ausländischen Reisenden, die erzählten, dass in diesen Steinen wochenlang Goldmünzen lagen, ohne dass jemand die Hand nach mehr als seinem Bedarf ausstreckte. Dies war nicht nur eine gegenseitige Hilfe, es war ein Denkmal des unendlichen Vertrauens einer Gesellschaft zueinander und der Zügelung des eigenen Egos. Es war nicht bloß ein Hilfssystem, sondern ein Exempel für gegenseitiges Vertrauen und gesellschaftlichen Adel. Ein weiteres Meisterwerk der stillen Güte lag in den vergilbten Seiten der Geschäftsbücher der Tante Emma Leben verborgen, die Simem-Bücher. Simem, ein Wort arabischen Ursprungs, das Schuld oder Verbindlichkeit bedeutet. Wenn der Ramadan kam, betrat ein wohlhabender Herr oder eine Dame des Viertels den Laden eines Kaufmanns in einem ihnen völlig fremden Viertel. Bitte schlagen Sie das Simem-Buch auf, hieß es dann. Man ließ eine zufällige Seite aufschlagen und fragte, wie hoch sind die Schulden der ersten 10 Personen, und beglich die gesamte Summe an Ort und Stelle. Die Würde hierbei lag darin, dass derjenige, dessen Schulden gelöscht wurden, niemals erfuhr, wer sie bezahlt hatte, und derjenige, der die Schulden beglich, wusste nie, wem er die Hand reichte. Weder wurde der Schuldner beschämt, noch erwartete der Tilgende Dankbarkeit. Diese absolute Anonymität war der stärkste Zusammenhalt für den sozialen Frieden. In Stiftungseinträgen und osmanischen Archivdokumenten wird voller Bewunderung beschrieben, wie diese Tradition selbst in den schwierigsten Zeiten des Reiches den Zusammenhalt in den Vierteln aufrecht erhielt. In diesen Gassen herrschte keine Güte, die nach Ruhm strebte, sondern eine Stille, die einzig nach spirituellem Wohlgefallen suchte. Die Zeit verging, die Städte wuchsen, die meisten Sadaka-Steine wurden weggeschafft oder gerieten im Glauben, es handelt sich um bloße Ziersteine in Vergessenheit. Doch der Geist dieser stillen Güte ist so tief in den genetischen Code dieses Landes geschrieben, dass er heute an jeder Bäckereiecke mit der Tradition des Brots am Haken neu auflebt. Wenn Sie heute eine Bäckerei betreten und sagen, ich nehme zwei Brote, eines davon an den Haken, dann übernehmen Sie in Wahrheit das Erbe jenes Schattens, der vor 500 Jahren eine Münze auf dem Sadaka-Stein hinterließ. Sie hinterlassen ein warmes Brot für den Tisch eines völlig Unbekannten, ohne dass dieser sie jemals zu Gesicht bekommt. Diese Tradition beschränkt sich heute nicht mehr nur auf Brot. Wie eine Rebellion gegen den Egoismus der modernen Welt setzte sich fort als Rechnung am Haken, Essen am Haken, für Studierende oder sogar durch anonyme Stipendien auf digitalen Plattformen. Jener kleine Betrag, den man beim Bäcker hinterließ, verwandelt sich auf dem Tisch eines Fremden in ein warmes Essen. Weder sind sie Gast an seinem Tisch, noch kann er ihnen die Hand schütteln. Doch zwischen ihnen entsteht jenseits von Besitz und Geld die edelste Brücke der Menschheitsgeschichte. Eine Brücke der stillen Geschwisterlichkeit. Stille Güte ist die Gewissensversicherung einer Gesellschaft. Auf dieser Reise, die von den Sadaka-Steinen bis zu den digitalen Aufhängungen reicht, haben wir nur eine einzige Wahrheit gelernt. Güte ist so groß, wie sie verborgen bleibt, und so segenreich, wie sie geteilt wird. Wir sind durch diese unsichtbaren Spuren, die jene würdevollen Steine und die Brote am Haken hinterlassen haben, noch immer eins und gemeinsam stark. In dieser Episode haben wir über die Eleganz der Güte gesprochen, in der Hoffnung, dass sie auf den Spuren der Barmherzigkeit und der Stille bleiben. Eine Hand streckt sich aus, ein Leben verändert sich. Erst dann ist die Geschichte vollkommen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, bei Hände der Hoffnung. Auf Wiederhören!
Hände der Hoffnung.
Eres gençtim o zaman, kalbim acemiydi. Hayat çok erken karşıma çıkardı seni. Yaz yanığı gibi geçer sanmıştım, biliyorum. Anladım, aşk yanımdan geçip gitmiş. Kıyıda ters dönmüş tekne, denize vuran gece feneri, dalyana demirlemiş yaz imgeleri. Ne uzunmuş o yaz ikindisi, bende hala akşam inmedi. Biliyorum, anladım, aşk yanından geçip gitmiş.
Musikalisch geht es weiter mit Teoman, Yaz Yanığı.
Her şey aynı sanki, dalgalar bile silmemiş kumlarda ayak izlerini. Her şey aynı sanki, dalgalar bile silmemiş kumlarda ayak izlerini. Biliyorum, anladım, aşk yanımdan geçip gitmiş. Biliyorum, anladım, aşk yanından geçip gitmiş. Kadar eski, kim bilir kaç kişinin böyle yarım kaldı hikayesi. Yıldızlar kadar eski, kim bilir kaç kişinin böyle yarım kaldı hikayesi. Biliyorum, anladım, aşk yanından geçip gitmiş. Anladım, aşk yanından geçip gitmiş. Biliyorum, anladım, aşk yanından geçip gitmiş.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Der Mensch suchte seit dem Beginn seiner Existenz nicht nur nach Wegen zu überleben, sondern auch gesund zu bleiben. Denn das Leben war manchmal so großzügig wie die Fülle des Frühlings, manchmal aber auch so erbarmungslos wie die eisigen Winterstürme. Krankheit war der älteste Begleiter des Menschen, Heilung hingegen seine älteste Hoffnung. Gerade diese Hoffnung hat im jahrtausendealten Gedächtnis des türkischen Volkes ihren Platz gefunden, nicht nur als eine Form der Behandlung, sondern zugleich als eine Lebensphilosophie. Dieses uralte Wissen, das in den endlosen Steppen Turkestans entstand, wurde von Generation zu Generation weitergegeben und verbreitete sich bis nach Anatolien, in den Kaukasus, auf den Balkan und in alle Teile der türkischen Welt. Noch heute lassen sich die Spuren dieser alten Heilkunde in den getrockneten Lindenblättern einer Großmutter, im Duft des Thymians auf einer Hochebene, im kühlen Wasser einer Quelle und im Gebet eines alten Weisen erkennen. Türkistan, das uralte Heimatland, in dem sich der unendliche Himmel mit den weiten Steppen vereint, wo der Wind von Freiheit und die Erde von Weisheit erzählt. Diese Landschaft war nicht nur die Wiege großer Reiche, Helden und Epen, sondern zugleich eine große Schule, in der der Mensch die Sprache der Natur erlernte, dem Klang des Wassers lauschte, die Geheimnisse der Pflanzen entdeckte und in jedem Atemzug der Natur nach Heilung suchte. Nach alttürkischer Auffassung war der Mensch ein heiliges Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde, ernährte sich von der Fruchtbarkeit des Bodens, reinigte sich durch die Klarheit des Wassers und schöpfte Kraft aus der Wärme des Feuers. Deshalb wurde Krankheit nicht nur als Leiden des Körpers verstanden, sondern als Störung des Gleichgewichts von Körper, Seele und Leben. Heilung bedeutete demnach, dass der Mensch erneut in Einklang mit der Natur trat. Die Berge galten als weiße Lehrer, die Flüsse als Quelle des Lebens und die Bäume als Sinnbild des Daseins. Aus eben dieser tiefen Weisheit, die den Menschen als untrennbaren Teil der Natur verstand, entstand die türkische Volksheilkunde, die sich über Jahrhunderte von den Steppen Turkestans in alle Siedlungsgebiete der türkischen Völker verbreitete und zu einem kostbaren kulturellen Erbe wurde. Das Eintreffen des Frühlings galt in den Steppen Turkestans als Beginn der Zeit der Heilung. Sobald der Schnee schmolz und die Natur erwachte, sammelten die Otacılar, traditionelle Heilkundige und die alten Weisen mit dem überlieferten Wissen ihrer Vorfahren heilkräftige Pflanzen. Dieses Wissen entnahmen sie nicht Büchern, sondern ihrem Gedächtnis, um es an die nächste Generation weiterzugeben. Sie waren nicht nur Heiler von Krankheiten, sondern weise Wegbegleiter, die die Sprache der Natur verstanden und mit ihren Gebeten sowie den Klängen der Kopus auch die Seele des Menschen berührten. In der türkischen Volksheilkunde wurde Heilung nicht allein in den Pflanzen gesucht, sondern ebenso in der beruhigenden Kraft der Musik, in der Reinheit des Wassers, im Schatten ehrwürdiger Bäume und im Segen des Feuers. Im Mittelpunkt dieser Vorstellung stand die Überzeugung, dass Gesundheit vor allem bewahrt werden müsse, dass der Mensch im Einklang mit dem Rhythmus der Natur leben solle und dass Körper und Seele nur durch dieses Gleichgewicht mit der Natur wahrhaft genesen könnten. In der türkischen Welt gründete sich die Volksheilkunde nicht allein auf Glaubensvorstellungen, sondern ebenso auf konkrete Praktiken, die über Jahrhunderte durch Beobachtung und Erfahrung entstanden waren. In den Steppen der Kasachen und Kirgisen wurden Wacholderzweige verräuchert, um die Luft im Krankenzelt zu reinigen. Bei den Türken des Altai und in Tuva verwendete man Salben aus Kiefernharz zur Wundheilung. Die Uiguren waren dank ihrer entlang der Seidenstraße entwickelten medizinischen Tradition für Arzneien bekannt, die aus hunderten heilkräftiger Pflanzen hergestellt wurden. In Anatolien sowie in Aserbaidschan und im Siedlungsgebiet der Turkmenen gehörten Johanniskraut, Tragant, Thymian, Schwarzkümmel, Salbei und Steppenraute zu den unverzichtbaren Heilpflanzen der Volksmedizin. Das Einrenken von Knochenbrüchen und Verrenkungen durch erfahrene Sınıkçı, traditionelle Knochenheiler, warme Wasser- und Dampfbäder gegen rheumatische Beschwerden sowie die Behandlung von Wunden mit Honig, Joghurt und verschiedenen Pflanzenextrakten zählen zu den anschaulichsten Beispielen der türkischen Volksheilkunde, die bis in unsere Zeit überliefert wurden. All diese Anwendungen sind das Ergebnis einer gemeinsamen türkischen Weisheit, die die Möglichkeiten der Natur aufmerksam beobachtete und über Generationen hinweg weitergab. Mit den großen Wanderungsbewegungen von Türkistan nach Anatolien gelangte auch das jahrhundertealte Wissen der türkischen Volksheilkunde in neue Heimatländer. Dort verband es sich mit der reichen Pflanzenwelt Anatoliens und entwickelte sich in den Händen von Hebammen, Heilkundigen und Volksgelehrten weiter. Über Jahrhunderte glaubte man in der gesamten türkischen Welt, dass wahre Heilung nicht allein in Arzneien liege, sondern ebenso in Mitgefühl, gegenseitige Hilfe, dem harmonischen Zusammenleben mit der Natur und in Worten, die dem Menschen Hoffnung schenken. Während die moderne Medizin der Menschheit heute große Möglichkeiten eröffnet, bleibt das wertvollste Erbe der Heiler der Steppe, die Achtung vor der Natur, die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge und die Überzeugung, dass der Mensch in Harmonie mit Erde, Wasser, Bäumen und allen Lebewesen leben sollte. Deshalb lebt jene uralte Stimme, die sich von den unendlichen Steppen Turkestans bis zu den fruchtbaren Böden Anatoliens erstreckt, bis heute fort. Sie erinnert uns in der Frische jeder Quelle, im Duft jeder Heilpflanze und in jedem Gebet, das aus tiefstem Herzen gesprochen wird, an dieselbe Wahrheit. Wahre Heilung besteht darin, dass der Mensch wieder Frieden mit sich selbst, mit der Natur und mit dem Leben schließt.
Vermächtnis der türkischen Völker. Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Musikalisch geht es bei uns weiter mit Kenan Doğdu mit Bay Bay.
Beni bilmemen, görmemen, sarıp da sevmemen yazık. Sen de sakla kalbimin tüm umutları, bölündü uykular kayıp. Bir anahtar açar kalbi, o en çözer düğümleri. Her tarafta yarım sözler, düşünmedim değil vazgeçmeyi. Yine sana rastlar, sırtımı da yaslardım. Yetmiyor ilaçlar, gerekli bir acil yardım. Benmişim engel, olaylara gel. Benmişim engel, olaylara gel. Vay, vay, vay be. Vay, vay, vay be.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen. Highlights der türkischen Küche.
Merhaba, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Highlights der türkischen Küche. Heute erzählen wir Ihnen von den Gewürzen der türkischen Küche. In kaum einer anderen Küche der Welt ist die Vielfalt der Gewürze so groß wie in der türkischen. Die Vielfalt an Aromen ist enorm und macht Lust auf leckere und authentische Kost. Durch seine geografische Lage zwischen Orient und Asien war Türkiye über Jahrhunderte hinweg ein wichtiger Kreuzpunkt für Gewürze aus aller Welt. Viele dieser haben eine lange Tradition und werden in alten Familienrezepten von Generation zu Generation weitergegeben. Die reiche türkische Küche ist einzigartig, frisch und oft überraschend. Sie und damit auch ihre Gewürze blicken auf eine jahrtausendalte Geschichte zurück. Schon vor tausenden von Jahren vermischten sich Einflüsse aus Indien, Persien, der arabischen Welt und dem Mittelmeerraum mit den Kochtraditionen der frühen Türkvölker. So entstand das Fundament der türkischen Küche, das sie bis heute prägt. Durch die Verbindung verschiedener Traditionen entwickelte sich eine kreative und spannende Art des Kochens und Würzens. Auch die zahlreichen Gemüsesorten der türkischen Küche harmonieren hervorragend mit der reichen Gewürzpalette. Sowohl in türkischen Restaurants als auch in türkischen Familien gilt jedoch häufig das Prinzip, weniger ist mehr. Die oftmals intensiven Gewürze werden sparsam eingesetzt, damit die hochwertigen Zutaten ihren Eigengeschmack behalten. Die Gewürze sollen die Speisen ergänzen, nicht überdecken. Dank der großen Vielfalt an Gewürzen setzen türkische Gerichte immer wieder neue Akzente und bleiben abwechslungsreich und interessant. Welche Gewürze sind in der türkischen Küche besonders beliebt? Kreuzkümmel, Chili und Petersilie gehören zu den am häufigsten verwendeten Gewürzen und Kräutern. Auch Minze und Oregano erfreuen sich großer Beliebtheit. Bekannt aus vielen Kebab-Gerichten ist Pul Biber, also grob gemahlener scharfer Chili. Dabei handelt es sich um getrocknete Chilischoten, die zerstoßen und oft mit Salz vermischt werden. Je nach verwendeter Chilisorte reicht die Schärfe von mild bis sehr scharf. Ein weiteres unverzichtbares Gewürz der türkischen Küche ist Kreuzkümmel. Er wird seit Jahrtausenden sowohl als Gewürz als auch als Heilmittel verwendet. Kreuzkümmel ist nicht mit dem in Deutschland bekannten Kümmel zu verwechseln. Während gewöhnlicher Kümmel eher mild schmeckt, besitzt Kreuzkümmel eine würzige, leicht scharfe Note. Beide gelten als verdauungsfördernd. Kreuzkümmel verströmt ein intensives Aroma und setzt beim Erhitzen wertvolle ätherische Öle frei. Er kann sowohl gemahlen als auch in Form ganzer Samen verwendet werden. Besonders die türkischen Frikadellen, die hierzulande Köfte genannt werden, erhalten durch gemahlenen Kreuzkümmel ihren charakteristischen Geschmack. Auch für türkischen Hummus ist er unverzichtbar. Knoblauch gehört ebenfalls zu den Grundzutaten der türkischen Küche. Dafür ist vor allem Sucuk, also die türkische Knoblauchwurst, ein gutes Beispiel, wie Knoblauch zum Würzen eingesetzt werden kann. Zu Mante, den türkischen Teigtaschen, wird traditionell ein Knoblauchjoghurt serviert. Auch im beliebten Cacık spielt Knoblauch eine wichtige Rolle. Maydanoz, also Petersilie, ist aus der türkischen Küche nicht wegzudenken. Ob frisch, getrocknet, gehackt oder als Pulver. Petersilie wird in zahlreichen Gerichten verwendet. Oft wird sie auch als Salat zubereitet und serviert. Kekik, also Thymian, beziehungsweise Oregano, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Besonders bei der Zubereitung klassischer Köfte wird Oregano häufig verwendet. In der türkischen Küche gehört er sowohl in Restaurants als auch zu Hause zu den beliebtesten Gewürzen. Diese Kräuter enthalten viele ätherische Öle und verleihen den Gerichten ihr typisches Aroma. Zum Abschluss wird es noch einmal scharf, acılı ezme. Dabei handelt es sich nicht um ein Gewürz im eigentlichen Sinn, sondern um eine würzige türkische Paste. Sonnengereifte Zutaten werden fein zerkleinert und zu einer aromatischen Mischung verarbeitet. Traditionell wird acılı ezme als Vorspeise serviert. Zu Börek, Pide oder Lahmacun ist sie ein besonderer Genuss und passt auch hervorragend zu gegrilltem oder gebratenem Fleisch. An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein besonderes Highlight der türkischen Küche vorstellen. Kuru patlıcan dolması, also gefüllte getrocknete Auberginen. Für 4 Personen benötigen Sie eine Packung getrocknete Auberginen, 3 große Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, 3 Tomaten, einen halben Bund Petersilie, 2 Esslöffel Paprikamark, 300 Gramm Reis, Salz nach Geschmack, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel Paprikapulver, 1 Teelöffel getrocknete Minze, 50 Milliliter Olivenöl, 1 Esslöffel Granatapfelsirup, 50 Milliliter Wasser. Kommen wir nun zur Zubereitung. Die Auberginen werden zunächst 5 bis 7 Minuten in kochendem Wasser gegart und anschließend mit kaltem Wasser abgeschreckt. Den Reis gründlich waschen und etwa eine Stunde in lauwarmem Wasser einweichen. Zwiebeln und Knoblauch fein schneiden, in Olivenöl anbraten und anschließend den Reis hinzufügen. Paprikamark sowie Salz und Gewürze dazugeben. Die Tomaten klein schneiden und zum Reis geben. Alles zusammen anbraten, bis die Tomaten weich geworden sind. Zum Schluss Petersilie, 1 Esslöffel Granatapfelsirup und 50 Milliliter Wasser hinzufügen. Danach den Herd ausschalten und die Mischung etwas ziehen lassen. Die Auberginen nur etwa zur Hälfte mit der Reisfüllung füllen und die Öffnung verschließen. Anschließend mit der Öffnung nach innen in einen Topf setzen. Etwa einen halben Esslöffel Salz drüber streuen. Danach 50 Milliliter Olivenöl und einen Esslöffel Granatapfelsirup darüber geben. Mit einem kleinen Teller beschweren, damit die Füllung beim Kochen nicht herausfällt. Nun etwa einen Liter kochendes Wasser hinzufügen, so dass die Auberginen bedeckt sind. Anschließend bei niedriger Hitze etwa 30 Minuten köcheln lassen. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer Sendereihe Highlights der türkischen Küche angekommen. Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Einblick in die Welt der türkischen Gewürze gefallen hat und Sie viele Anregungen für einen türkischen Abend zu Hause mitnehmen konnten. Wir freuen uns darauf, Sie bei einer weiteren Ausgabe mit neuen köstlichen Rezepten begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören! Highlights der türkischen Küche.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiyes.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui el radio la voce della Türkiye.
Esta es la voz de Türkiye.
Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
Юфлет Зари и Türkiye.
这里是 Tuaçi Çişin 广播电台.
اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
ده ترکیه غنگ رادیو ده
خصومه ترکیه ای زینه رادیو قیانه
اتفشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
اوادا ترکیه اونو رادیو سر
ایچ رادیو وچه ترکیه
گوارید گولس ترکیه
ایفیرده ترکیه اوازه
گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
Evo İfonetis Türkiye.
Ovdi Radyo Glas Türkiye.
Giderli bir amuriyet Türkiye.
İni Adela Radyo Suara Türkiye.
Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
Este Radyo Voz de Türkiye.
こちらはトルキエの声ラジオです。
зборува гласот на Туркија.
Ефирде Туркија овоз радиоса.
Ит Туркија хонгија радиоја.
Овде радио глас Туркија.
Туркија уне радиосу.
Бураси Туркијенин сеси радиосу.
Und zum Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Der syrische Präsident Ahmad al-Sharaa hat die Rolle von Türkei bei der Aufhebung der US-Sanktionen gegen Syrien hervorgehoben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will Medienberichten zufolge die Forderung von US-Präsident Donald Trump zurückweisen, die israelischen Streitkräfte aus den besetzten Gebieten im Gazastreifen sowie aus Teilen Südsyriens und Südlibanons abzuziehen. Iran steht nach Angaben des Außenministeriums weiter mit den USA in indirektem Kontakt. Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme von Türkei zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman und Gültigin Alkoyak geführt. In der Tontechnik befindet sich Jan Aktepe. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player Türkiye'nin ses radyosu. Türkiye'nin ses radyosu.